Und mit mir auf diesem Panel saß ein Herr, Wirtschaftsprominenz, also sehr, sehr bekannte Person. Und er hat am Anfang von der Podiumsdiskussion eine Frage, die namentlich an mich gerichtet war, beantwortet. Ohne mir die Möglichkeit zu geben, auch nur nachzudenken. Und ist dann mir ins Wort gefallen, als ich danach dann irgendwas gesagt habe, hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, meinte erst da vehement dagegen, was ich eben von mir gegeben habe, und hat dann eins zu eins dasselbe wiederholt. Eins zu eins.
Nein!
Eins zu eins.
Och, es ist so typisch. Salut, ihr Moneypennies. Ich habe mal wieder etwas Besonderes für euch, und zwar ein brandneues, kostenloses Online-Training. Darin erfahrt ihr in 7 Schritten, wie ihr eure Rentenlücke schließen könnt, wie ihr ein Vermögen aufbaut und wirklich ja die Grundlage für eure finanzielle Sicherheit legen könnt. Das alles erfahrt ihr und außerdem auch noch meine 3 Strategien, wie das Ganze ziemlich easy gelingen kann. Unter anderem, ja, warum ihr gar keine Angst vor Verlusten haben müsst, wenn ihr euer Geld auch an der Börse investiert. Also das wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Klickt hier unten auf den Link, sichert euch einen der begrenzten Plätze. Das Training findet auch nur zu einer limitierten Zeit statt. Es gibt nur wenige Termine und es startet schon am Montag, dem 27. Mai. Also meldet euch sofort an, seid beim Online-Training mit dabei. Das wollte ich wirklich, wirklich nicht verpassen. Es gibt auch noch einen kleinen Schmankerl, ja, im Wert von 999 Euro. Mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht. Also schaut vorbei, meldet euch an, sichert euren Platz jetzt und dann sehen wir uns.
Salut, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Moneypenny Meets. Und heute hört ihr eine ganz wunderbare Folge mit einer ganz faszinierende, inspirierende Frau, und zwar mit Anahita Esmail Dazeh. Sie ist Tech-Leaderin, Bestseller-Autorin, Speakerin, Business-Influencerin, also LinkedIn-Top-Voice und damit eine der einflussreichsten Meinungsmacherinnen der deutschen Wirtschaft. Nebenbei hat sie auch noch ein Buch geschrieben von Quotenfrauen und alten weißen Männern und noch verschiedene andere Projekte. Das kann ich alles gar nicht hier aufzählen. Und mit Anahita habe ich darüber gesprochen, woher ihr unbändiger Drive und Durchsetzungswille kommt. Wir reden über einen Glaubenssatz, der bei ihr dafür verantwortlich war, dass sie ja eher oftmals ins People-Pleasing sozusagen abgerutscht ist und wie sie es geschafft hat, den umzudrehen, ja, und wie sie jetzt quasi ihr Standing hat. Dann erzählt sie, wie ein Herr sie bei einem Panel vor versammelter Mannschaft anmaßend behandelt hat und ihre Reaktion darauf. Und sie erklärt auch, wie wir das im Kleinen sozusagen auch nachmachen können. Dann teilt sie auch mit uns, wie sie priorisiert, ja, also wozu sagt sie ja, wozu sagt sie nein. Und in eigenen Worten, manchmal zwingt sie sich auch zu Dingen. Und da teilt sie auch ihre, ja, ihre Gedanken, ihren Entscheidungsbaum mit uns. Wozu zwinge ich mich dann doch? Und wo sage ich aber trotzdem einfach ab? Und sie erzählt uns auch, ob sich der ganze Hustle überhaupt lohnt. Mir hat das Gespräch super viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es sehr inspirierend. Man kann sehr viel auf der Metaebene mitnehmen und raushören. Also hört es euch auf jeden Fall bis zum Schluss an. Das ist auch ziemlich witzig an der einen oder anderen Stelle. Also ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge von Madame Moneypenny Meets. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Anahita. Willkommen im Madame Moneypenny Podcast. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Angeschlagenheit ja auch. Also doppeltes Danke, dass du hier mit dabei bist.
Ja, wir sind ja beide angeschlagen, meine Liebe, von daher.
Wir sind zwei kranke Küken, die jetzt hier einen verschupften Podcast machen.
Das stimmt.
Aber der Content wird jetzt rausreißen, liebe Leute. Ja, stay tuned.
Hoffentlich.
No pressure.
Hohe Erwartungen.
No pressure. Ach, wir schustern was super mäßiges für euch zusammen. Liebe Anahita, ich habe mich natürlich ausgiebig mit dir beschäftigt, vorher schon, aber in Vorbereitung zu diesem Gespräch natürlich noch mal mehr. Wenn ich mir so deinen Werdegang angucke, ja, was für Sachen du alles machst und welche Auszeichnungen und dies und das, dann denke ich mir mal, wow, ja, was schläft die Frau eigentlich auch, aber dazu kommen wir später noch. Ich finde, was mir bei dir auch aufgefallen ist, ist so diese Hartnäckigkeit, dieses Dranbleiben. Ich glaube, irgendein Chef hat dich auch mal so als Terrier bezeichnet. Ja, wenn dich einmal festgebissen hast, so, dann passiert es halt auch. Wo mir das auch nochmal so klar geworden ist, Du hast erzählt, dass du hattest dich ja entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren, ohne jemals eine Zeile Code geschrieben zu haben, so mit null Wissen am Anfang, bis in die erste Vorlesung gegangen und dachtest verständlicherweise, oh Gott, was habe ich jetzt hier gemacht? Am liebsten, eigentlich müsste ich es wieder abbrechen. Aber hast du ja nicht gemacht. Ja, du hast es durchstudiert, Bachelor, Master und so. Und ich finde, das ist so ein Muster, zumindest von außen sieht es so aus, so ein Muster, ja, immer wieder Grenzen zu durchbrechen, immer wieder über dich hinauszuwachsen. Und da würde mich persönlich auch sehr interessieren, was meinst du, wo das herkommt? Woher nimmst du diese, ja, ich würde es mal fast sagen, unbändige Motivation, unbändigen Willen? War das schon immer so? Hast du das irgendwie antrainiert? Woher kommt das bei dir?
Boah, das ist echt eine gute Frage. Die Frage wird mir ehrlich gesagt öfter gestellt.
Ja,
deswegen
glaube ich.
Das, was ich vermute, ich weiß es aber natürlich nicht, das, was ich vermute, ist aber, dass es sehr stark mit meiner sozialen Herkunft zusammenhängt.
Ja.
Meine Eltern sind Mitte der 80er nach Deutschland gekommen, haben sich in Deutschland kennengelernt, sind beide aus dem Iran gebürtig und konnten finanziell immer nicht so wirklich große Sprünge machen. Das heißt, ich bin schon von klein auf immer mit dem Wissen aufgewachsen, dass Geld eine Rolle spielt. Ne? Also es war nie so, dass wir finanziell frei waren. Das heißt, mir hat's jetzt auch an nichts Wesentlichen gefehlt. Meine Eltern haben immer alles dafür getan, damit ich das möglichst wenig spüre. Aber es war immer ein Thema. Und meine Eltern hatten auch beide nicht studiert. Und deswegen war für mich dieser ganze Weg sehr unbegleitet von seitens des Elternhauses. Das heißt, ich habe immer emotionale Unterstützung bekommen, aber hatte nie Kapital oder erlernten Habitus oder übertragenes Netzwerk von meinen Eltern. Und ich wusste auch immer, dass wenn ich mal falle und wenn ich mal scheitere, dass ich hart falle. Dass ich auf den Boden falle, den ich mir selber aufbaue. Und je weicher ich ihn mir selber gestalte, desto besser. Und ich glaube, on top war für mich finanzielle Unabhängigkeit auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Also meine Eltern haben mir beide von Anfang an immer eingeimpft, wie wichtig es ist, als Frau maximal finanziell unabhängig zu sein. Das ist ja auch dein Thema. Und ich bin gar nicht so ein Mensch, der so stark monetär getrieben ist. Für mich ist Geld eher ein Hebel, um möglichst unabhängig zu sein und auch möglichst frei zu sein hinsichtlich der eigenen Entscheidungen und Entscheidungen so treffen zu können, dass man sie basierend auf dem Wertesystem trifft und basierend auf dem Gemütszustand und nicht basierend von irgendwelchen finanziellen Engpässen, die man sonst hätte. Und deswegen habe ich immer alles dran gesetzt, dass ich mir selber diese finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit erarbeiten kann.
Und deswegen hattest du auch Wirtschaftsinformatik gewählt als Studienfach, ne? Das war das Finanzielle ja schon auch eine Motivation zu sagen, okay, ich glaube, du hast gegoogelt, ja, high-paying Jobs oder so weiter, ja, welcher Job zahlt gut und hast dich daraufhin ja dann auch für Wirtschaftsinformatik entschieden. Das ist ja schon, ja, bemerkenswert, so, ja, normalerweise ist ja, was interessiert dich denn und was willst du denn werden und so, ja, und so passiert es dann aber auch, dass viele, ich sage es mal, Frauen irgendwie Pferdewissenschaften studieren, so, und dann vielleicht ja, in den Jobs landen jetzt nicht so hoch bezahlt sind. Und du gehst ja auch sehr offen damit um. Ne? Du sagst auch, ja, das war eigentlich meine Hauptmotivation. So.
Total.
Also das heißt, ich erzähle dich auch gar kein Thema. Ja,
nee,
das ist für dich
ganz normal. Also ich hab wirklich völlig ausschließlich nur auf zwei Dinge geguckt. Zum einen Gehaltschancen und Berufsaussichten. Und da kam Wirtschaftsinformatik ganz, ganz oben. Und dann dachte ich mir, ja, du willst ja jetzt nicht studieren, um dir irgendwie die Zeit zu vertreiben die nächsten Jahre, sondern dass du dir möglichst ein Fundament aufbaust, das dir möglichst viele Türen öffnet in der Zukunft. Und deswegen war es dann Wirtschaftsinformatik. Und so wie du sagst, diese Coolness hatte ich dann ein paar Wochen später nicht. Da saß ich dann in der Vorlesung und dachte mir so, ach du, ups, Hacke, was hast du denn da gemacht?
Ja.
Und hab dann wirklich Bahnhof verstanden. Und ich habe ja auch, ich habe allgemeines Abi gemacht, aber habe mich bewusst entschieden, an die Hochschule zu gehen und nicht an die Uni, weil ich einen möglichst praktischen Bezug wollte und ich wollte viel coden und wollte ein Praxissemester machen und so. Und das hatte natürlich zur Konsequenz, dass sehr viele Kommilitonen und Kommilitoninnen, die mit mir gemeinsam studiert haben, vorher schon eine Ausbildung gemacht hatten und gearbeitet hatten und Fachinformatiker waren oder Anwendungsentwickler und so. Und halt voll die Ahnung schon hatten, ne? Die haben alle am Wochenende gecodet, die haben eigene Apps programmiert und so. Und ich saß da und in meiner allerersten Softwareentwicklungsvorlesung, damals Java, und ich hatte nicht mal einen Plan, wie man irgendwie Hello World programmiert. Ja. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung und saß dann wirklich da und dachte mir so, okay, Mist. Und bin dann nach Hause und habe erstmal online angegeben, Studiengangsabbruch, ist das schlimm?
Oh, süß.
Ja. Und, aber dann nach dem ersten Tag habe ich mich gesammelt und dachte mir so, ja, okay, jetzt ein bisschen reinklotzen und jetzt schon werden.
Ja, ich finde es interessant, gerade als du so erzählst, das ist mir erstmal bewusst geworden, dass es ja vielen mit Finanzen zum Beispiel genauso geht. Ne? Ich stehe mal und sage, ja, mach Finanzen und so weiter. Und gleichzeitig ist es ja aber auch, es ist ein neues Vokabular, ja, es sind einfach komplett neue Entscheidungen, die ich auf einmal treffen muss. Ist ja auch wie so eine, Konia ist ja eine Sprache, ja, eine Entwicklersprache. Und das ist bei Finanzen ja ganz ähnlich, dass man da so von null auf eigentlich in was reingeworfen wird und gesagt wird, ja, jetzt mach das mal irgendwie. Zum Glück muss man es nicht studieren, um mal irgendwie gut darin zu werden. Was waren denn so deine, ja, vielleicht auch so Selbsthilfetools? Weil, wie gesagt, du hattest ja dieses ganze Know-how gar nicht, was die anderen vorher hatten. Das heißt, du warst ja erstmal sozusagen im Minus. Hast du dann nochmal doppelt so viel gelernt wie alle anderen? Oder hast du dir woanders noch Ressourcen geholt? Oder wie kann ich mir das so konkret vorstellen, wie du es geschafft hast, da erstmal aufzuschließen?
Also ich muss sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war mir gar nicht bewusst, dass es für tolle Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja zum Beispiel Netzwerkchancen, weißt du, für soziale Aufsteiger und Aufsteigerinnen, wo ich ja auch selber echt ein großer Fan bin von der ganzen Initiative, finde ich ja super wichtig. Diese ganzen Mentoring-Programme, die es gibt und so, die mir jetzt alle inzwischen bekannt sind, die kannte ich gar nicht. Also während des Studiums, ich war völlig lost. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war einfach viel, viel, viel mehr zu lernen als die anderen. Mhm. Und mir ist auch nicht unfassbar viel zugeflogen. Also ich muss sagen, ich bin zwar schon ein Mensch, der jetzt nicht wahnsinnig viel lernen muss. Also mir fällt Lernen relativ leicht. Aber dadurch, dass ich so viel aufholen musste inhaltlich, musste ich auch mehr tun als die allermeisten. Das heißt, ich saß halt dann wirklich bis Mitternacht jeden Tag in der Bib, diesen ganzen Stoff nachgelernt, habe versucht, irgendwelche Programme zu schreiben, die dann ewig nicht liefen und habe es immer und immer und immer wieder versucht. Und ich hätte wirklich, also als ich den Bachelor gemacht habe, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal so einen guten Masterabschluss haben werde und mit solchen Noten abschließen werde. Geschweige denn, dass mein Weg danach so verläuft, wie er verlaufen ist. Also ich war wirklich super lost. Und ich hab einfach nur mich sehr angestrengt. Also mehr habe ich nicht gemacht. Ich hatte keine super Hacks leider, die ich jetzt teilen könnte.
Also anstrengend, dranbleiben, also durchbei, also do what it takes. So, ja, dann musst du halt mehr Bücher lesen. So. Also halt, ja, aber ich kann es mir richtig vor. Ich habe am Anfang, hatte ich ja kurz erzählt, mein erstes Unternehmen war ja wgsuche.de, halt auch Coding, ne? Also komplettes Softwareprodukt. Und da habe ich auch mal so ein bisschen so reingedippt, ja, so in so Coding und dachte, boah, nee, das ist nicht, da werde ich wahnsinnig. Ja. Also wenn du irgendwie ein Komma an der falschen Stelle machst, dann explodiert das ganze Ding so. Also von der großen Respekt, dass du dich da so auch echt so reingefuchst hast. Und das heißt, die Entscheidung, Wirtschaftsinformatik zu studieren, war ja schon so finanziell geprägt. Hat sich das im Laufe dann so ein bisschen geändert? Also du bist ja wirklich dran geblieben. Hat es dir irgendwann auch so richtig Spaß gemacht? Und war das so dein Element? Oder war es mehr so, ich muss das jetzt hier machen?
Okay. Voll. Also ich muss sagen, vor allem die technischen Fächer. Also bei den BWL-Fächern war ich immer nicht schlecht. Da war ich ganz gut, aber jetzt nicht so wow. Aber vor allem die Informatikfächer. Und mein Studium war sehr informatiklastig. Also ich würde sagen so 80% Informatik, 20% BWL. Ja. Und die ganzen Informatikfächer fand ich halt mega. Ne? Also das fand ich super, super spannend. Und ich hätte es vorher nicht erwartet. Weil wie gesagt, meine einzige Motivation war ja, möglichst viel Geld zu verdienen. Und da dachte ich mir so, ja, okay, da musst du halt irgendwelche Opfer bedingen. Aber dann war es tatsächlich so, dass ich immer in den Vorlesungen saß und mir dachte, boah, cool, das ist also natürlich auch nicht immer. Es gab schon auch Fächer, die echt nicht so interessant waren. Aber bei sehr vielen Fächern saß ich da und dachte mir, oh, okay, das ist wirklich spannend. Und dann habe ich meinen Master zum Beispiel über BI-Technologien im Marketing geschrieben und habe mir dann in dem Kontext angeschaut, was man alles so mit Big Data machen kann und IoT und so und KI, also diese ganzen Themen, die jetzt super präsent sind.
Ja,
habe ich mir vor x Jahren in der Masterarbeit angeschaut und ich fand es so cool. Also ich finde, das war, oder finde ich immer noch, das ist so, so spannend und da an der Speerspitze der Technologie mit dabei sein zu dürfen, das ist schon echt ein Privileg, also finde ich sau cool. Geht mir bis heute so, dass ich mir denke, hey, war zwar ein Zufall, aber hast du gut gemacht.
Ja, aber ich finde das, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil ich finde, das ist so ein schönes Learning auch auf Metaebene, ne? Also, ich meine, viele Menschen sind ja so in ihrem, ich sage es mal, YOLO, ja, immer nur so, ich mache nur das, was mir Spaß macht, so, ja? Und da gehört zum Beispiel jetzt so Finanzen jetzt auch nicht unbedingt am Anfang mit dazu. Aber ich finde, dein Beispiel ist gerade so schön, so vielleicht aus einer anderen Motivation heraus etwas zu beginnen und sich so ein bisschen zu zwingen vielleicht auch, aber dann auch auf dem Weg den Spaß daran zu entdecken und zu finden. Ja, das ist ja ganz oft so im Leben, dass so der Anfang ist erstmal so ein bisschen so eine Qual, ist erstmal eine Überwindung, so das erste Mal joggen gehen, so wird nicht geil. Ja? Der erste Blogartikel wird nicht geil. Das erste Mal was über Finanzen lesen wird nicht geil. Aber dass man dann im Prozess auch etwas lieben lernen kann, was man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, sich dazu gezwungen hat und jetzt total die Bereicherung ist, auch auf einem Spaßlevel sogar. Das ist ja, finde ich, ein sehr schönes Learning, so über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht mal Dinge auch zu wagen, die jetzt nicht so offensichtlich da liegen und die auch verdammt hart sind am Anfang. Ja, also für dich wäre es ja deutlich einfacher gewesen zu sagen, ja, wisst ihr was, komm, macht euren Kram alleine. Ich mache jetzt irgendwie was anderes, werde doch Ärztin oder so.
Total. Also dafür wäre mein Abi-Schnitt viel zu schlecht gewesen. Das heißt, ich ausweichen müsste dann irgendwie nach Österreich oder so und dann über den Weg dann wieder nach Deutschland kommen. Aber ich bin voll bei dir und ich finde, das kann man auf so viele Dinge übertragen. Also ich erinnere mich dann zum Beispiel, als ich Richtung IT-Consulting gegangen bin, da haben dann auch alle zu mir gesagt, oh, IT-Consulting und dann noch im Automotive und dann noch Logistik, das kannst du nicht machen, das ist total männerdominiert, die werden dich zerfleischen. Und es war auch so, sie haben mich zerfleischt.
Ah, ja?
Aber dann, aber dann irgendwann haben sie mich halt auch ernst genommen. Ne? Und dasselbe, das allererste Mal eine Keynote halten vor großem Publikum. Und ich weiß noch, ich war echt so eine Person, ich war teilweise schon an der Uni nervös, wenn ich einen Vortrag gehalten habe vor meinen eigenen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Voll kannst du nachfühlen, oder?
Und ich weiß drei Tage nicht geschlafen, so ungefähr. Ja.
Und es war halt dann eine Keynote, für die wurde ich bezahlt. Und das hat halt den Druck dann nochmal voll erhöht, weil ich dachte mir so, die bezahlen dich auch noch. Ne? Also da musst du abliefern. Und Fakt ist, ich bin dann auf die Bühne gegangen und es war so eine schlechte Keynote. Also es war wahnsinnig schlecht, weil ich wahnsinnig
nervös war. Würdest du heute sagen oder war es damals auch schon?
Also ich habe damals ganz passables Feedback bekommen, weil die Leute nett waren, weißt du, nicht weil es wirklich gut war, sondern weil sie nett waren. Also ich hatte einfach Glück mit dem Publikum. Aber es war, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem, wie ich jetzt heute Vorträge halte, was auch noch nicht auf einem super professionellen Level ist, aber ich würde mal sagen, ich halte gute Keynotes. Also im Vergleich zu heute war es eine Katastrophe, ne? Und das ist genauso, wie du sagst. Also deine erste Keynote wird schlecht sein. Dein erster Artikel, wenn du, keine Ahnung, einen Blog oder so machst, wird schlecht sein. Dein erster Arbeitstag in deinem Job wird schlecht sein, sehr wahrscheinlich. Dein erstes Programm, das du schreibst, wird schlecht sein. Die erste Strecke, die du beim Joggen gehst, wird schlecht sein. Also so. Ne? Und
du brauchst halt das Erste, um zum Hundertsten zu kommen. Ne? Jetzt sagst du, deine Keynotes sind ganz passabel. Du musst aber die erste scheiß Keynote halten, um mal die zweite, die dritte, die zehnte wird dann wahrscheinlich irgendwann dann halt besser.
Total.
Und ich glaube, das ist immer so ein Trugschluss, den die Leute haben, dass sie jetzt schon perfekt sein müssen, um irgendetwas überhaupt erst anzufangen oder sich zu trauen, was zu machen. Und ich finde es gerade so inspirierend auch von dir zu hören, dass es dir halt auch so geht, ne? Weil ganz oft bei mir ja auch, ne? Die Leute sehen mich dann auf irgendeiner Bühne vor irgendwie 3000 Leuten und denken, ich hätte das schon immer gemacht, ja? Also mir geht da auch hart die Flatter. Und im letzten Sommer war ich beim Greater Festival, ich glaube vor 3000 Leuten oder so. Zum Glück hat mir das keiner gesagt, dass da 3000 Leute sitzen werden. Und ich habe mich zum Beispiel auch einmal richtig, ich war einmal komplett hart raus, totaler Blackout. Und stand dann auf der Bühne und war so, okay Leute, ich habe einen Blackout. Und haben die angefangen zu jubeln. Und ich war so, hä, cool. Wie krass, ne? Also auch dieses, es passiert ja auch nichts. Es ist doch, es ist doch vollkommen in Ordnung. So, ne? Ja,
und
schön.
Vor allem
schön,
ist es ja auch super menschlich. Also ich finde.
Ja, die kamen danach zu mir an und ich war so, ja, super Kino. Und ich so, oh, ich weiß nicht, ich habe mich ja verhaspelt. Und voll so, oh Gott, bitte spreche mich drauf an. Voll authentisch, endlich mal jemand aus dem wahren Leben, nicht immer diese nur auswendig gelehrten Vorträge. Und ich so, ah, okay, das war sogar Pluspunkt.
Ich habe es auswendig gelernt, aber ich habe den Faden verloren. Aber danke, gut, das ist authentisch.
Ja, genau, so. Ich habe mich schon vorbereitet, sorry.
Aber genau, das ist es. Und weißt du, das denke ich mir auch so oft, wenn wir zum Beispiel irgendwie auf die Bühne gehen oder visibel sind irgendwo und dann menschlich sind. Und es ist ja menschlich, mal den Faden zu verlieren, sich zu verhaspeln, nervös zu sein, einfach ein Mensch zu sein. Damit machen wir Menschen viel mehr Mut, als wenn wir dann auf eine Bühne gehen, voll abliefern, perfekt ausschauen, perfekt sprechen, perfekte Sprechpausen machen, alles auf den Punkt bringen und danach wieder die Bühne verlassen. Und deswegen denke ich mir immer, hey, das ist doch einfach so ein Privileg, dass wir inzwischen beide, ne, diese Plattform haben, die wir haben dürfen und die Menschen, die wir hoffentlich ermutigen können, inspirieren können, die wir irgendwie unterstützen können, die motivieren wir doch viel, viel mehr, wenn die sehen, hey, das sind auch zwei ganz normale Menschen mit Fehlern und Aussetzern und so, ne? Als wenn wir zwei einfach nur perfekt wären.
Ja, aber aber ich will ja trotzdem die Aussetzer nicht haben, weißt du? Also das ist so, eigentlich wäre es mal wie
ich habe jetzt einfach versucht, das schön zu reden.
Ja, okay. Cool. Wir sind toll. Wir sind toll mit unseren Aussetzern. Nein, aber du hast natürlich komplett recht. Dass es genau das ist. Und das meine ich, ist ja auch so ein bisschen der Druck, den man sich dann selber macht, ne? So dieses perfekt sein zu müssen. Ich habe das wirklich aus, wenn ich habe mir meinen eigenen Vortrag, ich habe ihn runtergeschrieben, mir meinen eigenen Vortrag aufgesprochen, weil der muss doch 18 Minuten sein, keine Sekunde länger und so weiter, ja. Wirklich aufgesprochen und bin damit stundenlang im Ohr mit Baby auf dem Bauch und den Stöpseln hier im Ohr durch den Wald spazieren gegangen und habe stundenlang diesen Vortrag aufgesagt, so, ne? Und natürlich war mein eigener Anspruch, das halt perfekt zu machen, aber eigentlich, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich ein Druck an falscher Stelle, den wir uns ja nur selber machen. Die Leute draußen finden es eigentlich total sympathisch, wenn halt nicht alles perfekt ist. Und trotzdem ist man so, oder bin ich dann so in mir gefangen und will es auch mal perfekt machen, so um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Dabei kommt es darauf gar nicht an. Und ich glaube, dieser Anspruch an sich selber, dieses perfekt sein zu müssen, es machen zu müssen, hindert halt einfach viele Leute daran, es überhaupt zu machen. So, und da haben wir jetzt, glaube ich, zwei gute Beispiele dafür geliefert, dass das nicht sein muss. Und dass auch wenn man schon ein bisschen was hier und da Speaker-Erfahrung hat, dass es trotzdem auch mal schief gehen kann und alles ist cool und die Leute finden es sogar noch besser. Also
voll,
ja.
Voll. Und wenn du die ganze Zeit in der Komfortzone bleibst, machst du halt auch keine Fehler, ne? Aber dann wächst du halt auch nicht.
Ja, das stimmt. Das sowieso. Also immer nur das Gleiche zu machen, ist irgendwie auch langweilig. Genau. Würdest du sagen, ist eigentlich eine rhetorische Frage, dass Wachstum ein großer Wert für dich ist, weil du hast gerade so ein Wertesystem auch gesprochen?
Also ich bin schon jemand, der sich auch immer sehr zwingen muss, aus der Komfortzone in die Wachstumszone zu gehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie menschlich. Aber ich zwinge mich immer wieder dazu. Also ich habe dann immer wieder, also ich weiß zum Beispiel noch, unterschiedlich. Also entweder, indem ich mich mit mir selbst beschäftige und mal gucke, hey, wann warst du in vergleichbaren Situationen, wo du genau dieselben Hemmungen hattest, die du jetzt eben empfindest, es gemacht hast und es war geil. Und was ich auch ganz massiv mache, ist, ich habe viele Sparringspartnerinnen, die mich sehr, sehr gut kennen, die auch meine Schwächen, Stärken gut kennen. Und mit denen gehe ich einfach in so einen ganz, ganz offenen, knallharten Austausch. Und krieg halt dann auch immer viel gespiegelt, ne?
Ah, und die sagen dir dann auch sowas wie so, Anaita, also eigentlich steckst du gerade voll in der Komfortzone, so geh mal raus, mach das, oder?
Ja,
wie wachsen die dich denn? Okay, ach, die spiegeln die dir, okay, ja, krass.
Voll.
Wichtigkeit des Umfelds, ne?
Ja, so also Wahnsinn. Ich hatte vorgestern so eine Situation, da ging es um eine Keynote zu einem Thema, wo ich angefragt wurde. Und das Thema finde ich super spannend, aber da bin ich einfach keine Expertin. Ne? Da kenne ich mich nicht gut aus, aber ich finde die Veranstaltung super toll. Ich würde mich bei dem Thema gerne besser auskennen. Dann ist es noch eine englische Keynote. Ne? Also mein Arbeitsalltag ist zwar auf Englisch, aber ich finde, auf Englisch bin ich persönlich jetzt nicht so eloquent wie auf Deutsch. Also das ist, da bist du einfach auch nicht so witzig und schlagfertig und so.
Ja, nicht und so authentisch, dann, eher genau.
Ja, genau, genau. Und dann sind halt viele Dinge zusammengekommen und ich war halt dann so, ja, okay, ich überlege mir jetzt einfach eine Ausrede, wieso ich an dem Tag nicht kann. Und habe dann aber mit einer Freundin telefoniert. Und die hat mir dann diese ganzen Situationen aufgezählt aus den letzten Jahren, wo ich kurz davor war, Nein zu gewissen Dingen zu sagen, ne? Und es dann gemacht habe und wie gut es war, das zu machen. Also selbst in den Fällen, wo es blöd ausgegangen ist, weil ich es dann nochmal versucht habe und es danach gut ausgegangen ist in den meisten Fällen. Und ich habe ja zugesagt, also ich habe dieser Kino zugesagt. Ich habe zwar wahnsinnig Bammel, so, weißt du, also ich glaube, das wird schon eine Challenge werden. Aber ich zwinge mich halt dann immer wieder. Oder ich weiß auch noch, als man mir die erste Führungsposition angeboten hat und ich dann erfahren habe, ja, okay, das wird ein Team sein, da sind die allermeisten irgendwie doppelt so alt wie du. Und super viel Verantwortung und so. Und da war ich auch, also im ersten Impuls war ich davor abzusagen, weil ich mir dachte, oh Gott, und wenn du es versemmelst. Und dann hatte ich noch ein paar andere Angebote und dann dachte ich mir so, ja, okay, die sind eher die sichere Bank und was ist, wenn du damit deinen Lebenslauf zerstörst und keine Ahnung, also dieses du wirst es wahrscheinlich nicht gut machen, es wird auffallen, dass du nichts kannst, also dieses klassische Imposter-Ding. Ja, der Klassiker, ne? Also das Wort, ich kann es gar nicht mehr hören, das Unwort überhaupt. Und dann habe ich es gemacht und dann war es hart, aber jetzt inzwischen nach einigen Jahren ist es nicht mehr so hart, also hin und wieder ist es noch hart, aber es ist nicht mehr so hart und ich würde sagen, dass ich es meistens ganz gut mache und hätte ich mir das nicht zugetraut am Anfang und hätte nicht auch Leute gehabt, die mir sagen, hey, du bist zwar jetzt noch nicht an dem Punkt, dass du es perfekt machen wirst, aber wärst du an dem Punkt, dann wäre es für dich auch nicht spannend eigentlich, weil du ja dann gar nicht reinwachsen kannst. Ja, dann würde ich jetzt vielleicht etwas machen, was mir weniger Spaß machen würde.
Und das also ist ja das Gleiche wie beim Wirtschaftsinformatikstudium auch, ne? Also du hast dich ja gezwungen, da irgendwie reinzukommen, bist dann besser geworden, hast Spaß daran gefunden und hast dann sozusagen das Nächste gemacht, einen oben drauf gesetzt.
Exakt.
Und würdest du sagen, dass es sich unterm Strich auch dann lohnt? Weil das ist ja so dann das andere, ne? Also mich zu etwas zwingen, vielleicht auch Opfer zu bringen. Ja, du hast gerade, also halt nicht mit Saufen zu gehen oder so, sondern halt zu lernen oder halt, keine Ahnung, nicht auf den Wiesen da rumzuhüpfen, sondern halt zum nächsten Speaker-Auftritt zu fahren. Das hat ja auch etwas mit, ich sag mal, ist ja auch eine gewisse Art von Vorinvestition in etwas, wovon man noch gar nicht so genau den Outcome halt irgendwie kennt. Aber man hat den Glauben daran, das ist jetzt gut, was ich mache und das bringt mir in Zukunft was. Würdest du sagen, das ist unterm Strich eine positive Bilanz auch für dich, dass sich das gelohnt hat bis hierhin?
Naja, weißt du, die Frage ist immer, wann lohnt sich was? Also ich glaube, jeder Mensch definiert ja Erfolg für sich anders und jeder Mensch definiert Glück für sich anders und jeder Mensch definiert in der Konsequenz auch anders für sich, wann sich was gelohnt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Menschen, die das Leben jetzt vielleicht so gelebt hätten, wie ich es gelebt habe, mit wirklich kaum feiern gehen, super viel arbeiten, Studium super schnell durchziehen, in den Semesterferien immer arbeiten, am Wochenende Kellnern gehen und so. Also ich habe halt viel gehasselt. Die würden sagen, hey, ganz ehrlich, Mädel, du hast ja deine 20er gar nicht genossen. Ich für mich selber würde sagen, hey, das war cool. Also
ja,
hat es sich gelohnt. Aber deswegen kann ich gar nicht pauschal jedem sagen, hey, bring Opfer und hassel und mach dies und das, weil jeder Mensch hat ein anderes Bedürfnis nach beruflichem Erfolg. Jeder Mensch hat ein anderes Bedürfnis an monetärer Sicherheit oder finanzieller Sicherheit oder Freiheit. Aber ich für mich selber, für mich hat sich das gelohnt. Also ich würde es wieder genauso machen tatsächlich.
Ja, ja, cool. Ja, da sind wir, ist man auch wieder beim Wertesystem, ne? Also ein Mensch, der, ich sag mal, Sicherheit sehr als Wert hat, ist wahrscheinlich ein anderer Lebenslauf als jemand, der Unabhängigkeit und Freiheit sehr als Wert hat, so, ne? Und diese Hustle-Kultur und jemand, der sagt, ach du, na, ich lasse mich lieber verbeamten, das ist irgendwie sicher und dann weiß ich, mein Gehalt kommt und so weiter. Das ist ein komplett anderes Mindset, anderer Lebenslauf, andere Werte als jetzt du und ich, ja, die sagen, oh, let's go, ja, investiere ich jetzt mal hier irgendwie schön 10 Jahre. und guck mal, was am Ende dabei rauskommt. Hauptsache, ich habe meine Unabhängigkeit. Das ist ja schon einfach eine sehr unterschiedliche Herangehensweise so ans Leben. Und genau, unterm Strich, wie du sagst, letztendlich beurteilt das niemand, außer halt man selber. Und ich bin da komplett bei. Also das, was du gerade beschrieben hast in meinem Wochenendsemesterferien, bin auch ich. Ja, das ist komplett auch so meine Jugend. Während andere irgendwie Party gemacht haben, habe ich halt gearbeitet. Und ich würde für mich würde ich auch sagen, unterm Strich hat sich total gelohnt. Also, also hätte ich mir gar nicht anders.
Und vor allem halt auch die echte Welt zu sehen. Ne? Also bei mir war es so, ich habe mein Studium sehr, sehr schnell fertig gemacht, weil ich schnell arbeiten wollte. Dann habe 2,5 Tage, 3 Tage die Woche immer als Werkstudentin gearbeitet. Und am Wochenende habe ich entweder gekellnert oder Pizza ausgeliefert. Ne? Und habe halt so Gastro-Jobs gehabt. Und für mich ist das total erdend. Weißt du, also allein, dass ich weiß, wie es ist, einen Job zu haben, wo du nicht hofiert wirst, wo du kein Homeoffice machen kannst, wo du keine flexiblen Arbeitszeiten hast, wo nicht über Unternehmenskultur und gute Führung gesprochen wird. Also ich habe hier auch wirklich das Privileg, bei ganz tollen Arbeitgebern bisher gearbeitet zu haben und jetzt bei einem ganz, ganz tollen Arbeitgeber zu sein. Und ich weiß das verdammt nochmal zu schätzen, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn du im Service bist und was du teilweise für Gäste hast, die du bedienen musst und so, ne? Also deswegen finde ich es schon gut, bisschen was von der Welt gesehen zu haben und nicht die ganze Zeit in dieser privilegierten, elitären Akademiker-Bubble zu sein.
Ja, total. Also geht es mir auch genauso. Ich habe auch immer, was hatte ich alles? Ich habe viel in Sportgeschäften so an der Kasse halt gearbeitet, ne? Also auch echt so der doofe Job. Und wenn die Kasse nicht stimmt und so, wie du sagst, hat dich keiner gefragt, wie es dir geht, sondern bist du pünktlich, machst du deine Arbeit, stimmt die Kasse und dann gehst du wieder nach Hause, so, ne? Den ganzen fucking Samstag. Von daher fühle ich das auch sehr, was du sagst, so dieses Erden und dieses auch mal ein richtig, ja, wo man jetzt heute sagen würde, schon anstrengender Job, so als 15-, 16-Jährige, ja, wenn alle irgendwie ins Freibad gefahren sind, so bin ich halt, genau wie du auch, dann zum Arbeiten gefahren, ne? Das erdet schon oder bringt nochmal so eine andere Perspektive auch auf Arbeit und auch Lohn und ich finde auch auf Geld, ja, wenn man sich das mal so vielleicht ein bisschen härter erarbeitet, hat mir auch total gut getan, ja. Meine Kommilitonen haben immer im Kopf, wofür brauchst du denn das Geld? Ich so, weiß ich auch nicht, ja, lege ich halt aufs Konto, aber irgendwie hatte ich so trotzdem so diesen Hustle-Mode und war natürlich auch finanziell sehr motiviert, ganz klar. Also ich bin auch, was bist du für ein Sternzeichen? Bist du auch Steinbock zufällig?
Nee, ich bin Jungfrau.
Ach so, okay.
Aber glaubst du an sowas?
Ja, so ein bisschen leider schon. Also man sagt, dass
wirklich
die Steine
auch, ich gar
sehr,
nicht.
Sehr Geld und sehr finanziell motiviert sind und so. Na gut, hätte ja sein können. Da schließt sich eigentlich direkt eine Frage auch noch. Also ich habe natürlich noch tausende Fragen hier, aber mit Blick auf die Zeit so ein bisschen. Wie kann ich mir denn so einen Tag bei dir vorstellen? Also so ein bisschen, ich will darauf hinaus, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also ich meine, so die größten Sachen, die du wahrscheinlich ja machst, ist mal eben dein Job bei Microsoft, ja, Vollzeit und wahrscheinlich die LinkedIn-Influencer-Sache. Da würde ich jetzt mal schätzen, dass das vielleicht so die beiden größten Blöcke sind. Und das alleine ist ja, eigentlich sind es ja schon zwei Vollzeitjobs sozusagen. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du gut im Priorisieren bist. Und das war auch so mein erster Gedanke. Wie schaffst du es denn so gut zu priorisieren und vielleicht auch Anfragen abzulehnen oder zu entscheiden, das mache ich nicht? Hast du da so ein Filtersystem oder ist das eher Bauchgefühl? Also wie schaffst du es, ja, dich zu fokussieren aufs Wesentliche und halt wichtige Sachen hoch zu priorisieren und bei anderen vielleicht auch Nein zu sagen?
Also ich bin voll bei dir, dass es so von außen hin betrachtet super viel ausschaut. Also allein letztes Jahr mit der Tasche und mit dem Buch und mit den ganzen Medienartikeln und LinkedIn und alles, das war echt super viel. Und ich bin da auch ganz offen, das funktioniert auch nur, weil ich wirklich sehr wenig Freizeit habe. Mhm. Also meine Freizeit findet eigentlich nur am Wochenende statt. Mhm. Unter der Woche, ich habe einen sehr intensiven Job, der mir zwar sehr Spaß macht, aber der Manager-Job bei Microsoft, ne? Also das ist nicht so klassisch 9-to-5. Mhm. Und da geht natürlich sehr, sehr viel Zeit drauf. Was ich mache, ist meine ganzen LinkedIn-Beiträge schreibe ich immer nachts. Für Speaking und fürs Buch und für diese ganzen Themen nehme ich mir Urlaub. Ich hatte auch die letzten Jahre eigentlich kaum Urlaub, also sehr, sehr wenig. Ich habe 4 Wochen mir freigenommen, um mein Buch zu schreiben, zum Beispiel. Also da kannst du dir ja vorstellen, wie viele Urlaubstage danach weg waren. Und ich glaube, das Ganze funktioniert nur, weil ich zum einen so, ich mache nicht so unnötige Sachen. Also sich mal vor Netflix zu setzen und dann 10 Stunden irgendeinen Mist anzugucken. Das mache ich mal, ne? Aber halt wirklich super, super selten. Ich schaue nicht fern. Ja, wenn ich irgendwie Auto fahre oder im Zug sitze oder irgendwo hinfliege, dann parallelisiere ich. Wenn ich beim Friseur sitze, schreibe ich Beiträge. Ich mache halt immer viele Dinge parallel. Und weil du gefragt hast, wie ich aussuche, ich suche immer danach aus, ob ich etwas machen will. Zum einen, ob es mit meinem Wertesystem zusammenpasst. Also ich bekomme zum Beispiel ganz viele Anfragen für LinkedIn-Kollaborationen, die ich alle ablehne. Also ich lehne wirklich fast alles ab. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, war mit Amelie Zürich die Handtasche rauszubringen. Und das habe ich gemacht, weil ich die Vision feier, weil ich Christina Stahl feier, weil ich die Idee super geil fand und weil ich auch der Meinung bin, dass es echt ein cooles Signal ist zu sagen, hey, du kannst als Frau modebewusst sein und eine coole Tasche tragen, aber trotzdem halt voll abrocken in der Arbeitswelt. Und alle anderen Sachen, wenn das halt irgendwie nicht passt, die lehne ich halt ab, ne? Oder auch vor Konferenzen oder Events. Ich habe dieses FOMO-Ding nicht. Also ich habe auch gar kein Problem damit, mal irgendwas abzusagen, wenn sich für mich der Impact, den ich da erzeugen kann, nicht erschließt. Und ich gehe auch ganz, ganz stark nach meinem Wertesystem. Also ich sag Dingen ab, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist irgendwas, das fühlt sich für mich irgendwie komisch an.
Also das heißt, du hast schon so innere Kriterien natürlich für dich aufgestellt. Ja. Das sage ich kategorisch ab, das gucke ich mir vielleicht nochmal an. Mhm. Hier spreche ich nochmal mit meiner Freundin, ob ich es machen sollte. Und dann wie so eine Art Filtersystem, so wahrscheinlich wie bei uns auch oder wie bei mir auch. So manche Anfragen brauche ich gar nicht durchlesen, so ist halt raus. Ne? Und bei manchen denkt man nochmal drüber nach. Okay, ja. Du sagst, du hast dieses FOMO nicht. Und das ist ja nun etwas, ja, was ja eigentlich, also die Menschheit da draußen, ja, FOMO. Kennst du übrigens JOMO?
Nee, was ist das?
Ja, das ist was für dich. JOMO wurde nach dem, was du mir gerade gesagt hast, für dich erschaffen. Denn es ist Joy of Missing.
Ja, okay, schieß los.
Es ist Joy of Missing Out. Also nicht
oh, dann viel, bin ich JOMO.
Sondern Joy, genau. Du bist JOMO, ich bin auch JOMO. Wir sind JOMO-Sisters. Genau, und was dahinter steckt, ist halt eben genau dieses Joy of Missing Out, so zu wissen, hey, wie genau du sagst, ich habe hier mein Wertesystem, ja, es passt hier nicht rein, it's not for me, ich mache andere Sachen und finde es eigentlich sogar ein bisschen geil, ja, dass ich da jetzt nicht hin muss und dass ich da halt etwas verpasse, in Anführungsstrichen. Natürlich verpasst man immer irgendetwas, weil man ist ja nicht da, logisch. Aber das dann eher so in sich ruhend, auch so aktiv zu entscheiden und zu sagen, ja, ich weiß, ich verpasse gerade die Party, aber mir ist es gerade wichtiger, hier meinen Blogartikel zu schreiben. So, it's fine. Ja? Okay. Während ja viele Menschen, ah ja, ich muss auf die Party, also immer dieses so, was wird von mir erwartet, wo muss ich mich zeigen, alle anderen sind auch da. Und dieses JOMO beschreibt eben genau das Gegenteil.
JOMO ist jetzt mein neues Lebensmotto. Ich ändere gleich meinen WhatsApp-Status.
Love Bitte it. Sehr. You're welcome.
Aber das habe ich, tatsächlich sehr, sehr früh schon abgelegt. Dieses, okay, was wird jetzt gesellschaftlich von mir erwartet? Also ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem damit, die Harmonie zu stören, wenn ich merke, dass mein Gegenüber unangemessene Dinge von sich gibt oder so. Weißt du? Also dieses, was wird von mir gesellschaftlich erwartet, habe ich eigentlich kaum. Weil ich das auch so anstrengend finde, wenn du mit so einer Maske die ganze Zeit rumlaufen musst. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel keine Lust habe, LinkedIn zu machen, dann mache ich halt mal irgendwie 2 Monate weniger LinkedIn. Wenn ich, wenn mir einfach nicht nach Socializing ist, dann gehe ich halt mal ein paar Wochen nicht auf eine Networking-Veranstaltung, weil es wird nichts passieren, weißt du? Also die Welt dreht sich weiter, egal ob ich da jetzt bin oder da jetzt nicht bin. Und weißt du, wir wollen ja das Ganze noch ein paar Jahre, Jahrzehnte machen. Und da sollten wir es halt auf eine nachhaltige Art und Weise tun, damit uns das Ganze auch in ein paar Jahren noch Spaß macht. Und wenn alles so mit Peer-Pressure und Druck und gesellschaftlicher Erwartungshaltung verbunden ist, dann ist halt der Spaß auch sehr schnell irgendwann weg.
Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch nochmal eine interessante Unterscheidung. Ne? Auf der einen Seite geht es ja schon darum, wie du auch selber gesagt hast, sich zu Dingen zu zwingen auf der einen Seite, wenn man so ein bisschen spürt, ja, da ist eigentlich was. Da ist was, aber irgendwie will ich nicht, weil ich habe Angst, so dass ich halt irgendwie failen könnte. Und auf der anderen Seite zu sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. So, ne? Also da zu entscheiden, wozu zwinge ich mich, weil eigentlich tut's mir gut. Und wo sage ich aber, nee, habe ich keine Lust drauf, weil ich genau weiß, es tut mir halt nicht gut. Das für sich, glaube ich, klar zu kriegen, ist halt schon eine sehr hohe Stufe von Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen. Ja. Ne? Und auch von Standing und Selbstwert zu sagen, also mir ist das jetzt wirklich geht das sowas von am Allerwertesten vorbei, was jetzt die Gesellschaft von mir erwartet, wie ich da jetzt auftrete, ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Ne? Das ist ja schon ein richtiges Standing und Selbstwert so in mir drin und ich muss jetzt nicht auf irgendein Event rumlaufen und gesehen werden, damit mir wieder jemand auf die Schulter klopft und sagt, wie geil ich doch bin. Mhm. Das ist ja schon, gerade heutzutage, ne, mit Instagram und du musst dies machen und das machen, dann musst du noch auf die Malediven fliegen und dann musst du noch 5 Bücher schreiben, ist das ja schon eine sehr hohe Kunst, finde ich, die du dir da auch angeeignet hast. So, und auf so einem Level zu sein, ist ja dann schon auch recht befreiend wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, das, was ich definitiv habe, ist, dass ich ganz gut in mich reinhören kann. Also ich höre dann in mich rein und frage mich, okay, habe ich jetzt irgendwie diese Vorbehalte oder das Bedürfnis, etwas nicht zu tun, weil ich Angst habe?
Mhm.
Oder weil ich keinen Bock habe?
Und wenn ich
keinen Bock habe, habe ich keinen Bock, weil ich Angst habe? Oder habe ich keinen Bock, weil ich keinen Bock habe? Und wenn es ist, ich habe keinen Bock, weil ich keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Und wenn es ist, ich habe keinen Bock, weil ich Angst habe und ich habe Angst zu versagen oder das ist neu und deswegen fühlt sich das irgendwie unbequem an, dann zwinge ich mich dazu.
Und wenn's halt dann ist ein Komfortzone-Thema und das andere halt nicht.
Richtig. Ja, ja. Und wenn es halt ist, hey, nee, ich habe wirklich einfach keine Lust, weil das resoniert nicht mit dem, was mir aktuell gut tun würde oder mit meinem Wertesystem oder mit Impact, den ich potenziell schaffen kann in dieser Zeit, die ich dafür investiere, dann mache ich es nicht.
Ich liebe diesen Entscheidungsbaum. Ja. Ich habe Angst. Ja, warum habe ich Angst? Ja, Bock, kein Bock. So, wie es sich so runter die Knie und dann so, okay, doch machen. Okay,
so funktioniert mein Kopf.
Bock, kein Bock, Angst. Ja, genau. Warum? Okay. Also hat sich direkt bei mir im Kopf auch geöffnet, so Entscheidungsbaum. Naja, passt eigentlich ganz gut zum Thema. So, die nächste Frage, wo ich nochmal kurz mit dir reinholen würde, ist das Thema Mindset. Ne? Also, du hattest auch mal in einem Interview gesagt, dass du viele empowernde Glaubenssätze auch von deinen Eltern mitbekommen hast. Ne? So, ich kann alles schaffen, was ich will und so weiter. Gab es denn vielleicht auch einen Glaubenssatz, den du jetzt so im Laufe deines Werdegangs vielleicht entdeckt hast, der eher so ein bisschen limitierend war, den du vielleicht noch vor ein paar Jahren hattest,
ja,
wo du jetzt sagst, ah, gut, dass ich den mal entdeckt habe oder so?
Ja.
Ja, hast du einen?
Mega. Ja. Also was ich hatte bis vor ein paar Jahren noch, war, du bist verantwortlich für die Harmonie im Raum. Ne? Also ich hatte wahnsinnig dieses People-Pleasing. Dass ich immer Angst
tolles
hatte.
Frauenthema, ne?
Total, ganz klassisch. ganz ja, klassisch. Und ja, vor allem halt auch persische Erziehung, ne? Also das kommt ja noch zusätzlich dazu, weißt du? Also manche Glaubenssätze sind ja noch so ein bisschen kulturell geprägt. Und vor allem so persische Erziehung ist immer, mach keine Umstände, sei immer möglichst höflich und angenehm und zuvorkommend so. Sei bloß nicht zickig, fall nicht negativ auf. Und deswegen hatte ich immer ein schlechtes Gefühl. Also Beispiel, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der meine Outfits immer sehr, sehr unangemessen sexistisch kommentiert hat. Und ich habe dann immer nichts gesagt oder habe so weggelächelt oder dann vielleicht mal irgendwie so einen ausweichenden Kommentar abgegeben, um das Thema zu wechseln, weil ich irgendwie Angst hatte, zickig zu sein. Ne? Und was ich halt verstanden habe jetzt über die letzten Jahre, und deswegen sage ich ja, das habe ich völlig abgelegt, weil ich wirklich massiv, da habe ich mit einem Coach dran gearbeitet, an diesem Glaubenssatz, also wirklich intensive Arbeit betrieben, damit dieser Glaubenssatz im Kern vernichtet ist. Was ich jetzt inzwischen verstanden habe, ist, wenn dein Gegenüber initial die Harmonie zerstört, dann ist das überhaupt nicht dein Verschulden, wenn du reagierst. Das heißt, wenn du merkst, dein Gegenüber gibt Dinge von sich, die einfach unangemessen sind, die nicht cool sind, dann steht es dir zu und dann musst du darauf reagieren. Und wenn du es nicht für dich selber machst, dann solltest du es für all diejenigen tun, die sonst in die Situation kommen, wenn diese Person nicht gechallenged wird.
Ah, krass. Ah, ja, okay. Ja, weil, also ich meine, die andere Person zerstört ja willentlich die Harmonie und es ist nicht deine Aufgabe, die wieder zu erzeugen.
Ja, richtig. Mhm. Ja.
Ja.
Und es ist oftmals so, dass gesellschaftlich nur auf die Reaktion von Frauen geschaut wird. Und es wird nicht auf die initiale Aktion geschaut. Ich war zum Beispiel letztens vor einigen Monaten war ich auf einem Panel, das war sehr, sehr hochkarätig. Und mit mir auf diesem Panel saßen Wirtschaftsprominenz, also sehr, sehr bekannte Person. Und er hat am Anfang von der Podiumsdiskussion eine Frage, die namentlich an mich gerichtet war, beantwortet, ohne mir die Möglichkeit zu geben, auch nur nachzudenken. Und ist dann mir ins Wort gefallen, als ich danach dann irgendwas gesagt habe, hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, meinte er ist da vehement dagegen, was ich eben von mir gegeben habe, und hat dann eins zu eins dasselbe wiederholt.
Nein, ach, es ist so, also es ist so der, typisch.
Wirklich der Klassiker. Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe ihn halt dann vor der versammelten Mannschaft darauf hingewiesen, dass das gerade ziemlich deplatziert ist. Und dann meinte er so zu mir, auch vor versammelter Mannschaft, ja, Frau Esmail-Zadeh, ist Ihnen denn klar, auf was für einem Format wir uns hier befinden, weil Sie benehmen sich hier absolut niveaulos gerade. Und dann meinte ich so zu ihm, ich so, offensichtlich ist Ihnen nicht bewusst, dass Sie keinen Impulsvortrag halten, sondern sich bei einer Podiumsdiskussion gerade befinden. Und da sollte man auch die Mitdiskutanten zu Wort kommen lassen. Deswegen an der Stelle, ich freue mich, dass ich Ihnen da behilflich sein konnte bei der Einordnung. Und dann ging halt wirklich so ein durchs Publikum. Und dann hat man gesehen, dass die meisten Herren total echauffiert waren, aber nicht darüber, was er gemacht hatte, sondern über das, was ich gesagt habe. Weil das, und das Witzigste war, dann sind wir von der Bühne runter und dann sind halt wirklich 5 oder 6 Herren auf ihn zugestürmt, haben ihm auf die Schulter geklopft und meinten so, dann so, ja, mach dir nichts draus, die hatte bestimmt ihre Tage. Und ich dachte mir so, ist doch ernsthaft? Also wirklich ernsthaft? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns konträr zu dieser vorherrschenden gesellschaftlichen Erwartungshaltung verhalten, dass Frauen für die Harmonie zuständig sind und verantwortlich sind. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir anders agieren, als man es von uns erwartet, weil sonst gibt es immer wieder solche Herren, die sowas machen und danach dann auch Mitgefühl bekommen, wenn sie die Reaktion bekommen, die sie verdient haben, die sie erzeugt haben mit ihrem Verhalten.
Ja, ja. Ach, das ist ja echt so eine Geschichte, das ist ja wie aus dem Lehrbuch. Und dass es das heute immer noch gibt, ist ja absoluter Wahnsinn.
Ja.
So ein paar Gedanken, die mir jetzt gerade noch dabei kamen. Jetzt sind du und ich ja auch in einer Position, wir können uns das leisten, sozusagen. Ja, also du hast ein Standing, ja, du kannst ihm da irgendwie auf Augenhöhe Paroli bieten. Er ist nicht dein Chef, so, ja, siehst du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben, hängt nichts dran. Wenn ich jetzt gerade die Situation davor, die du davor beschrieben hattest, ne, mit einem irgendwie Kollegen und eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen auf Augenhöhe im gleichen Unternehmen und der macht immer inappropriate comments. Was würdest du denn sagen, wäre da eine Strategie, so etwas zu lösen, kommunikativ jetzt vielleicht und gleichzeitig aber auch, ja, jetzt will ich schon fast sagen, nicht zu sehr anzuecken, um sich die Karrierechancen nicht zu verbauen, ist schon so traurig, dass ich schon wieder so um die Ecke denke, ne? Dass wir Frauen nicht irgendwie einfach unsere Meinung sagen können, sondern dass die mitgedachte Konsequenz eigentlich schon ist, naja, dann kriege ich die Beförderung halt nicht, weil ich werde jetzt unangenehm oder unbequem irgendwie dargestellt. Aber nichtsdestotrotz ist der Ansatz ja genau richtig, ja, das eben nicht mit sich machen zu lassen. Hast du da irgendwie eine Strategie oder eine Formulierung oder was, wie man halt, oder wie du das vielleicht damals auch gesagt hast oder wie du es heute sagen würdest?
Also ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist erstmal das persönliche Gespräch mit einer Person, weil hin und wieder gibt es Situationen, wo es Menschen gar nicht verstehen, dass es deplatziert ist, wie sie sich verhalten, weil sie nie einen Backlash bekommen haben. Das heißt, das wurde immer ohne jegliche Widerstände einfach hingenommen und deswegen denken sie, es ist okay. Wenn man das persönliche Gespräch gesucht hat und das zu nichts führt, dann sollte man sich aus meiner Sicht fragen, okay, in welcher Kultur bewege ich mich denn gerade? Also angenommen, man ist im Angestelltenverhältnis, sich dann fragen, habe ich vielleicht einen Vorgesetzten oder gibt es eine offizielle Stelle im Unternehmen oder HR, an die ich mich wenden kann? Und wenn es aber so sein sollte, dass man in einer Kultur oder in einem Unternehmen sich bewegt, wo man weiß, okay, das ist ein Verhalten, das in dieser Kultur absolut okay ist, weil es geduldet wird und einfach hingenommen wird, dann sollte man sich aus meiner Sicht fragen, ist es eine Kultur, in der ich mich wohlfühle? Und ich sage ja immer wieder, das ist so ein Zitat, das liebe ich, habe ich auch in meinem Buch, wenn eine Pflanze nicht blüht, dann beschuldigen wir auch nicht die Pflanze, sondern checken erstmal, okay, vielleicht stimmt irgendwas an ihrer Umgebung nicht und ändern dann die Umgebung, damit sie wieder blühen kann. Und deswegen finde ich, dass es immer gut ist, erstmal in die Selbstreflexion zu gehen und zu schauen, okay, gibt's vielleicht Hebel, die bei mir liegen, was ich wirklich besser machen kann? Und dann auch nicht bei jedem Windstoß sofort umzufallen und sich zu denken, oh, das war jetzt fies, ich gehe jetzt. Ne? Also schon so eine gewisse Resilienz. Aber wenn es ein toxisches Umfeld ist, das den Selbstwert zerstört, das einen kaputt macht, wo man nicht gewertschätzt und respektiert wird, dann sollte man dieses Umfeld verlassen.
Ja, recht klares Vorgehen, würde ich sagen. Ja, aber das
kann man wieder so einen Ablaufdiagramm machen.
Total, love it, Prozesse, let's go. Aber ist auch wieder super interessant, was du gesagt hast. Die Leute denken halt, es wäre okay, ne? Es wäre ein okayes Verhalten, genau wie der Herr da auf dem Panel oder der andere Herr, der da immer deine Outfits kommentiert hat, weil es denen halt noch nie jemand gesagt hat, dass das halt so nicht geht. Das ist ja auch Wahnsinn eigentlich, ne? Also da sieht man halt irgendwie auch, in welchen Umfeldern die Menschen so unterwegs, dass halt jeder so in seiner verflixten Bubble steckt, ne? Und also sich die ganze Zeit nur auf die Schulter klopfen und sagen, ja, so toll, also super gemacht, du bist perfekt, so wie du bist. Und wenn dann mal irgendwas anderes reinkommt, ist dann die andere Person direkt irgendwie die Schuldige, ne? Mhm. Ist echt, verrückt. Also danke da für diesen Einblick. Ich glaube, das hat jetzt mal vielen geholfen, das kommt, glaube ich, sehr, sehr häufig vor, solche Situationen, sei es jetzt im beruflichen Umfeld oder auch im privaten, ne, wenn irgendein Onkel irgendeinen blöden Witz macht oder so und das halt ständig macht und immer wieder. Und da geht es ja auch einfach darum, egal wie klein oder groß die Sachen sind, genau wie du sagst, ne, das halt nicht den Selbstwert zerstören zu lassen. Und es ist ja auch ein Unterschied zwischen zu empfindlich zu sein und halt irgendwie sagen so, ey, das nervt mich jetzt kolossal. Ja, das geht mir halt irgendwie auch richtig nah und das muss ich mir nicht bieten lassen. Mhm. Und dass wir da als Frauen auch unsere Grenzen auch kennen. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Ja, was ist überhaupt meine Grenze? Und was ist normal und was ist nicht normal sozusagen? Und also das ist, glaube ich, der erste Schritt, die eigene Grenze zu kennen. Und ich glaube sogar, dass viele Frauen die eigene Grenze kennen, aber sie dann auch noch zu verteidigen nach außen, das Standing auch nach außen zu projizieren, ne? Und ich weiß, da geht es mir auch oft so, dass innerlich bin ich oft klar, aber das jetzt zu kommunizieren und für mich einzustehen und zu sagen, ja Leute, bis hier noch nicht weiter, das ist ja auch das, wo dann nochmal andere Glaubenssätze greifen, ne? Sei nicht so, sei schön ruhig und fall nicht auf und so weiter. Aber darin liegt natürlich dann erstmal so die Magic der Veränderung, sich das zu trauen, dass zu machen. Und dann, genau wie du sagst, ist ja auch immer die Frage, was habe ich zu verlieren? Ne? Wenn ich eh in einem toxischen Arbeitsverhältnis bin, ja, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen ja nochmal klarer und vielleicht auch forscher auftreten und sagen, das geht hier so nicht, liebe Leute. Weil was ist das Schlimmste, was passieren kann, dass sie dich rausschmeißen? Ja, dann gehst du halt raus, suchst halt einen besseren Job. So, ne? Also da auch nochmal, wenn die Kultur, wenn das alles eh schon so blöd ist, dass man am liebsten raus will, dann kann man auch nochmal das als Übungscase nehmen und dann die Kommunikation üben, weil der Worst Case ist dann eigentlich wahrscheinlich schon der Best Case.
Total. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, dass so ein Umfeld auch den Selbstwert nachhaltig beschädigen kann. Und sich dann von so einer Situation zu erholen, das dauert ja auch.
Ja, absolut. Ja, das stimmt. Und auch nicht direkt wieder in die nächste zu hüpfen, ne? Weil ich denke, das sei normal und so geht man halt mit mir um. Ja. So eine gewisse, ja.
Wie bei so einer toxischen Beziehung.
Ja, genau. So ein selbstverstärkendes System. Ja, genau. Ach, mit der kann man es ja machen. Ja, dann drücke ich dir noch einen Spruch. Ne? Genau. Ob es jetzt bewusst oder unterbewusst ist. Und irgendwann ist man in so einer Spirale und kommt halt einfach alleine sehr, sehr schwierig raus. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass du auch dir auch da wirklich mit einem Coach dran gearbeitet hast, an diesem einen Glaubenssatz. Das ist ja auch, freut mich natürlich zu hören, weil wir das natürlich auch machen. Auch bei uns im Mentoring dann halt eben auf Money Mindset, Finanzglaubenssätze. Und ich glaube, es ist immer noch the proven way, da halt wirklich ranzugehen. Also cool, dass du das, dass du da auch ein Beispiel dafür bist, dass das Coaching da so seinen Sinn hat. Anahita, Mann, ey, ich könnte noch irgendwie 3 Stunden weiter mit dir quatschen, aber deine Zeit ist ja auch einfach sehr, sehr begrenzt. Lass uns deswegen leider so langsam zum Ende kommen. Ich habe noch so ein paar relativ schnellere Fragen für dich und dann noch ein Schmankerl zum Schluss. Wir machen erstmal die schnelleren. Eine hast du eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht trotzdem nochmal so in a nutshell. Was bedeutet dir Geld?
Finanzielle Freiheit. Sich möglichst keine Gedanken machen zu müssen, wie man das Leben gestaltet. Und das heißt gar nicht übermäßiger Luxus, sondern eher psychologische Sicherheit.
Was meinst du mit psychologischer Sicherheit?
Dass man weiß, man ist abgesichert. Also ist egal, komme was wolle, man muss sich um die finanzielle Dimension keine Gedanken machen.
Okay, ja, cool. Was schätzt du an dir persönlich ganz besonders?
Ich glaube, meine Authentizität und Klarheit.
Und was schätzt du an uns Frauen besonders?
Ich mag diese Schubladen nicht. Also ich finde, es gibt nicht die Frauen und die Männer. Mhm. Es gibt Frauen, die ich cool finde, es gibt Frauen, die ich schlimm finde, es gibt Männer, die ich finde, Männer, die ich... Also deswegen kann ich es so pauschal nicht sagen. Es gibt einfach coole Menschen und weniger coole Menschen.
Ja, was findest du an Menschen cool?
Oh, viele Dinge. Ich finde,
was sind coole Menschen für dich?
Mhm. Ich mag Humor, ich mag Menschen mit Rückgrat und ich mag Menschen mit einem stabilen Wertesystem, die sich selber nicht so ernst nehmen.
Ah, okay. Guter Zusatz. Und jetzt noch das Schmankerl zum Schluss. Das ist so eine, ich sag mal, Fragenkategorie. Und zwar hat meine Gästin, die vor dir dran war, eine Frage gestellt, ohne zu wissen, an wen sie die stellt. Und die bekommst du jetzt. Und die Frage kommt von Verena Pauster. Von Verena Pauster, die du sicherlich auch kennst. Und ihre Frage ist, was war dein peinlichster Moment im beruflichen Kontext?
Boah. Ja, letztes Jahr, als ich bei Microsoft die Ignite moderiert habe, hatte ich auch noch mein Headset drauf und habe dann die Bühne abmoderiert und hatte dann so ein paar super süße Mädels da von Jugend forscht, die einen Vortrag gehalten haben. Und dann laufe ich mit meinem Headset von der Bühne runter und hol mir irgendwie eine Flasche Wasser und sag dann zu dem Kollegen so, oh, hast du die süßen Mäuse gesehen? Die hätte ich aufessen können. Und ich war halt noch super laut, ne? Und dann höre ich meine Stimme
geil.
Im Anschluss drauf. Also okay.
Alright. Gib der Frau mal was zu essen. So.
Ja, wirklich.
Ja, okay. Schön. Aber ich finde, das sind immer so dieses Mikrofon anbehalten. Das ist immer so... Geht eigentlich gar nicht. Also, ne, das ist so ein schlechter Sketch, so ein schlechter irgendwie, keine Ahnung, Comedy-Sketch oder in einem schlechten Film oder so, wo du denkst, naja, come on, wem passiert das? Wie kann man so doof sein, das Mikro anzulassen? Uns allen.
Uns allen.
Obwohl, eigentlich nicht allen, wahrscheinlich nur dir und mir. Aber
wahrscheinlich
gut,
nur uns beiden,
Wahrscheinlich dann doch nur uns beiden. Ach, schön. Liebe Anahita, es war mir ein Fest. Mir hat's unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. War sehr inspirierend, super motivierend, augenöffnend. Und obendrein auch noch lustig, trotz Verschnupfung. Vielleicht auch wegen Verschnupfung.
Vielleicht. Also, vielleicht weil wir geistig nicht so auf der Höhe waren.
Vielleicht, weil wir einfach total übermüdet sind oder Fritz Beck gehört. So. Hat vielleicht so eine Lockerheit mit reingebracht.
Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Das freut mich.
Hätten wir noch ewig weitermachen können.
Müssen wir wiederholen. Wir machen nochmal eine zweite Reihe nach München und wir quatschen oder so.
Sehr gut, das machen wir.
Vielen, vielen Dank und bis ganz bald, liebe Anahita. Ciao,
bis
ciao.
Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.